Well, that went down like a lead balloon.
Sorry, what was that?
I said, well, that went down like a lead balloon.
Yes, yes. It did, rather.
Bit of an overreaction, if you ask me. First offense, I think. I can't see what's so bad about knowing the difference between good and evil anyway.
Well, it must be bad.
Crawling.
Crawling. Otherwise, you wouldn't have tempted them into it.
Oh, they just said get up there and make some trouble.
Well, obviously, you're a demon. It's what you do.
Not very subtle of the Almighty, though. Fruit tree in the middle of a garden with a don't touch sign. I mean, why not put it on the top of a high mountain? Or on the moon? Makes you wonder what God's really planning.
And best not to speculate. It's all part of the great plan. It's not for us to understand. It's ineffable.
The great plan's ineffable.
Exactly. It is beyond understanding and incapable of being put into words.
I do hope I didn't do the wrong thing.
Oh, you're an angel. I don't think you can do the wrong thing.
Oh, thank you. Oh, it's been bothering me.
I've been worrying too. What if I did the right thing with the whole eat the apple business? A demon can get into a lot of trouble for doing the right thing. It'd be funny if we both got it wrong, eh? If I did the good thing and you did the bad one.
No. Wouldn't be funny at all.
Komport Nummer 711, Rechtszunahme. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 711. Komport, den ich am heutigen eher ein bisschen bewölkten Freitag, dem 28. Juni 2019, Tag 179 in der KW 26 aufgenommen habe. Das Intro entstammt nochmal der ersten Folge von Good Omens mit dem Ineffable Plan und dem Wrong Thing. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Ineffable Plans oder Wrong Things, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche betrachte und kommentiere, einem Teil, wo ich technische Nachrichten der vergangenen Woche betrachte und kommentiere, inklusive Space und mehr. Und was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr jetzt hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an politischen Nachrichten, die in Terror, Schnüffel und Trampel sowie sonstigen Meldungen sich gliedern. 13 Grad, overcastige, yep, cool Greetings. Die 13 Grad, Comfort Level 12, Wind macht 9 km/h aus dem Nordwest. Wir haben hier keine Visibility von, was haben wir nicht, 16.1 haben wir nicht. Oder wie es Weather Pro ausdrückt, Stand 6.30 Uhr, da war es 13 Grad, Overcast, Feedflag 14, Taupunkt 10. Humidität 78%, Druck 1026, das Gerät misst jetzt 1021, der Wind hat irgendwas zwischen 6 und 7 km/h gemacht. Und ja, ich bin später als sonst, weil der blöde 24er-Bus nicht kam. So fast gar nicht. Und ich aber trotzdem hier hin will, wollte. Däh. So, kommen wir dann also jedenfalls in der Terror-Ecke an. Die geht mit Steppnaz los, nämlich in der Meldung vom WDR-Magazin Monitor vom vergangenen Freitag. Bericht, Stephan E. hatte jüngst noch Kontakte mit Neonazis. Und zwar gibt es da irgendwie Fotos von einem Nazi-Treffen. Und Monitor sagt, die eine Person da, das wäre der Verdächtige. Da gab es dann allerdings relativ schnell Gegenwind. So, nee, das kann der gar nicht sein, sagt Monitor. Der Experte, den wir gefragt haben, der ist ganz doll glaubwürdig. Aber ein paar Tage später, so, ja, wir haben da noch einen zweiten ganz doll glaubwürdigen Experten, der sagt, nee, ist er nicht. So, wir haben jetzt also zwei Experten. Der eine sagt, er ist sich ganz doll glaubwürdig sicher, der ist es. Und der andere Experte sagt, er ist sich genauso ganz doll sicher, der ist es nicht. So, oder anders ausgedrückt, wir sind uns ganz doll sicher, wir wissen es nicht. Also es kann durchaus sein, dass der Verdächtige noch bei einem Neonazi, bei einem Treffen von Mitgliedern von Neonazi-Organisationen in diesem Frühjahr teilgenommen hätte. So, was dann ja schon die Frage aufbringt, wenn der auf Nazi-Treffen dabei ist, dann ist das mit der Theorie von der ist aber in den letzten 10 Jahren nicht mehr aufgefallen, so ein bisschen in Frage. So, nun ist halt letzter Stand, wir sind uns nicht wirklich sicher, ob er nun da war oder nicht. Aber ja, so, dann gab es Rechtszunahme. Meldung von Sonntag. Bums, Verfassungsschutz registriert Zunahme rechter Gewalt. Die Terrorbehörden haben im vergangenen Jahr mehr Personen als rechtsextrem eingestuft als noch 2017, berichtet Regierungspostille vom Wochenende und Berufung auf den aktuellen Jahresbericht des Verfassungsamtes für Verfassungsschutz. Ja, Spoiler ist veröffentlicht, ja. Ja, es gibt noch mehr Rechtsextremer. Ja, so eine Überraschung aber auch. Also da konnte ja nun wirklich beim besten Willen niemand mitrechnen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die abwegige Idee komme, dass ich hier schon seit Jahren sage, wir haben ein rechtsextremes Terrorproblem in diesem Land. Könnte das vielleicht daran liegen, dass ich aus den öffentlich bekannten Daten mir das schon zusammenreimen konnte? Wenn ich mir das aus den öffentlich bekannten Daten zusammenreimen kann, erwarte ich, dass der Verfassungsschutz aus den nicht öffentlich bekannten Daten sich das schon seit Jahren zusammenreimen hätte können. Warum reimen die sich sowas eigentlich nicht zusammen? Oh, richtig, weil der Herr Maaßen doch als AfD-Berater tätig ist. So, Rechtsgewalt. Leichte Zunahme rechter Gewalt im vergangenen Jahr ist eine Meldung von Montag. Die Zahl rechtsextremer Gewalt hat in East leicht gestiegen. Im Jahr 2017 registrierten Behörden noch 1054 Taten. 2018 gab es eine moderate Zunahme, geht nach Kinderfressinformationen aus dem Jahresbericht des Verfassungsamtes hervor. Die im Bericht zufolge werden 24.100 Personen im Jahr 2018 als rechtsextrem eingestuft, 100 mehr als im Jahr zuvor. 12.700 werden vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuft, bei den Linksextremen seien es 9.000. Haben sie aber gefälligst nur Angst vor den bösen Linken? Scheißen sie sich gefälligst ein, wenn jemand auf Arabisch Oh Gott sagt? Das gucke ich mir alles an und sage, vor denen da sollen wir Angst haben, ja? Und was ist mit den Nazis? Die Nazis, die bringen tatsächlich Leute um. Und das regelmäßig. Wie war das irgendwie größter Brüller, der mir jetzt noch gar nicht als Meldung begegnet ist? Von neulich. Irgendwie eine Nazi-Organisation, die hätte nicht nur eine Todesliste, sondern sich jetzt dann neulich mal organisiert 200 Bodybugs und Dingenskalk. Ja, das brauchen die bestimmt nur im Bauarbeiten. Also Angst muss man vor denen ja nicht haben. GD rechts. Bündes Polizeigewerkschaft sieht Sympathien für AFT. Nach Ansicht der Gewerkschaft der Bullen sympathisieren Mitarbeiter der Bimbes-Polizei versteckt mit rechtsnationalen Parteien. Der stellvertretende Vorsitzende Radek sagte einer Zeitung, bei vielen Beamten sei etwas in Schieflage geraten. Das drücke sich in der Unterstützung für Parteien wie die AFT aus. Radek machte dafür das Verhalten der Bimbes-Regierung verantwortlich. Sie habe den Beamten nie erklärt, warum diese im Jahr 2015 und später von ihrem gesetzlichen Auftrag die unerlaubte Einreise von Menschen an der Grenze zu unterbinden hätten abweichen müssen. Ja, nee, ist klar, die sind ganz plötzlich Nazis geworden. Eigentlich waren die ja linksorientiert und total friedlich und waren eigentlich immer für alle Menschen positiv gestimmt. Und ganz plötzlich dürfen sie nicht Ausländer verprügeln und dann werden sie Nazis. Merken sie eigentlich, was sie da so von sich blubbern? Dieses Märchen da, das passt ja noch nicht mal mehr durch den Lachtest. Montagnachmittag gab es Crashfighter, weil zwei Eurofickter sind nämlich in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Teilte das Drinnenministerium in Schaverin mit. Eines der beiden Flugzeuge stürzte demnach nahe der Ortschaft Jabel in ein Waldstück, das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund 10 Kilometer voneinander entfernt. Bla bla bla bla. Ja, ich weiß auch nicht, der Russe muss schuld gewesen sein. Wir wissen zwar noch überhaupt nichts, aber wir können uns jetzt schon sicher sein, der Russe ist schuld. Na? Kommt, dann macht so Märchen doch wenigstens zu einem Zeitpunkt, wo es so schön absurd ist. Wo ihr beim besten Willen nichts wisst, weil Ansonsten bringt ihr die Märchen doch auch an Punkten auf, wo ihr noch überhaupt gar nichts wissen könnt. Also, ich bin mir ganz doll sicher, der Russe wird irgendwie schuld gewesen sein. Vorhersage. So, habt ihr von Revolution Chemnitz gehört? Nein? Das ist eine rechtsterroristische Terrorgruppe, gegen die nun eine Anklage laut Tagesschau am Dienstag eingereicht wurde. Und zwar im Herbst 2018 wurde die mutmaßliche rechtsextreme Terrorgruppe Revolution Chemnitz ausgehoben. Und nun hatte der Generalbundesnichtsnutz 8 Mitglieder angeklagt. 2018 Herbst ausgehoben, meinen Sie diese Terrorgruppe, die da in Chemnitz existierte, die sich in Chemnitz gegründet hat, Sekundenbruchteile nach der Menschenjagd, die der AfD-Berater Herr Marcin-Locher geleugnet hat? Ja? Also weil, ein bedauerlicher Einzelfall von rechtsextremer Terrorgruppe. Wir haben doch gar kein rechtsextremes Terrorproblem in diesem Land. Wie kommen Sie denn auf diese abwegige Idee, dass wir ein rechtsextremes Terrorproblem haben? Was ist eigentlich aus der zweiten Runde Freital geworden? Was ist aus den diversen anderen Terrorgruppen geworden? Wie viele davon hingen in Wirklichkeit alle miteinander zusammen, sind in Wirklichkeit alles eine Terrorgruppe? Eine ziemlich große Terrorgruppe. Na, also hoch. Und der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat Anklage gegen 8 Mitglieder der mutmaßlich rechtsextremen Terrorgruppe Revolution Chemnitz erhoben. Der Vorwurf lautet auf Bildung einer terroristischen Vereinigung. Den Minen im Alter von 21 bis 31 Jahren wird vorgeworfen, sich im September 2018 zusammengeschlossen zu haben, um tödliche Anschläge zu begehen. Insbesondere sollen sie geplant haben, am 3. Oktober 2018 einen bürgerkriegsartigen Aufstand in Berlin anzuzetteln. Außerdem wollte die Gruppe es so aussehen lassen, als hätten linke Gruppierungen die Anschläge begangen. So, damit können wir dann jetzt also einfach mal zur Kenntnis nehmen, ist aussehen lassen, als wären es die anderen, die bösen Linken gewesen, gehört zum Modus operandi dieser Rechtsterroristen. Das nächste Mal, dass also zu einem viel zu frühen Zeitpunkt irgendwo in den Medien verbreitet wird, das war ja bestimmt ein Linksterrorist, können wir hier den Hinweis also aus der Tasche ziehen und sagen, sind Sie sich da ganz doll sicher? Sind Sie sich da wirklich ganz doll sicher? Na, also weil False-Flag-Operationen sind offensichtlich ein Ding. Eine Grundlage für die Anklage ist unter anderem die Auswertung von Chat-Protokollen und Mobiltelefonen der Beschuldigten. Unter Führung von Christian K. meldeten sich die Männer Mitte September in einer verschlüsselten Chatgruppe Planung der Revolution zusammengefunden. In der Gruppe wurden auch Bilder von Adolf Hitler gepostet. Ja, Einzelfall bedauerlicher kann ja mal passieren. So, spannende Frage, die sich mir dabei aufdrängt. Wie sind Sie derer denn gewahr geworden? Weil offensichtlich haben Sie nicht erst, nachdem Sie sämtliche Telefone in ganz Chemnitz verwanzt haben, die gefunden. Oder haben Sie sämtliche Telefone in ganz Chemnitz verwanzt und möchten das dann bei Gelegenheit mal veröffentlichen. Weil die Telefone aller nicht an dieser Terrorgruppe beteiligten Personen, die hätten Sie ja dann nicht verwanzen sollen. Also, ja, da gucke ich mir an und sage, ja, bedauerlicher Einzelfall von rechtsterroristischer Terrorgruppe, die da jetzt mal vor Gericht geschleift wird. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich gehe mal davon aus, das wird jetzt irgendwie eine Weile dauern, bis da überhaupt irgendwie was an Bewegung zu sehen ist. Und ob das dann noch in den Nachrichten auftaucht, weiß ich nicht. So, Mittwoch, Mordfall Lübcke, Verdächtiger soll gestanden haben. Nach den Worten von Innenterrorist Seehörster hätte der inhaftierte Verdächtige die Tat zugegeben. Bestätigte Seehörster am Rande einer Sitzung des Terrorausschusses. So, also der wäre es gewesen, aber er wäre ein Einzeltäter gewesen. Ja, nee, ist klar. Der hat das ganz alleine gemacht. Was war denn seine Begründung? Was seine Begründung soll tatsächlich gewesen sein, dass im Jahre 2015 der Herr Lübcke gesagt hat, wer nicht menschenfreundlich sei, der möge doch woanders hingehen. Ja, das ist ja eine voll im Affekt-Tat. Das ist halt ein mehrere Jahre langer Affekt gewesen, aber ja. Na? Also, weil, hoch. Aber da kann mich nur mal welchen Willen keiner erzählen, dass das schon bedauerlicher Einzeltäter und im Affekt oder was weiß ich nicht noch hätte sein sollen. Hallo? Ja, also, ja. So, Mittwoch im Bimbistag, Rechtsstrafprill. In Deutschland sind im April dieses Jahres 37 Menschen infolge politisch rechtsmotivierter Straftaten verletzt worden. Geht aus der Antwort der Bimbis-Regierung auch eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Danach wurden für April vorläufigen Zahlen zufolge insgesamt 1223 solcher Straftaten gemeldet, darunter 61 Gewalttaten. Die Zahl der zu diesen Delikten ermittelten Tatverdächtigen beläuft sich laut Vorlage auf 541, was ja dann immer noch mal ein paar mehr sind, als ja schon an Haftbefehlen überhaupt existieren. Werden die Haftbefehle eigentlich auch mal weniger? 6 Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden, wie es in der Antwort weiter heißt, wurde ein Haftbefehl erlassen. Ach na dann. No? Dass davon übrigens nur sehr wenig in der Öffentlichkeit berichtet wurde, erwähne ich dann nur mal so nebenbei. Das ist so ähnlich wie die vollendeten Tötungshandlungen, wo es ja derer auch 2 gegeben hat in irgendwie einem Zeitraum, wo ich sage so, Kopfkratz. Da muss ich was übersehen haben. Da müssen die Medien über etwas groß berichtet haben und ich habe es glatt nicht wahrgenommen. Oh, warte, vielleicht haben die Medien auch gar nicht drüber berichtet. Ja, wir haben ein rechtsextremes Terrorproblem in diesem Land und es ist medial nicht so hoch aufgehängt, wie es eigentlich sein müsste. Lüg dicht. Trollfe am Mittwoch. Update zu den Missbrauchsfällen von Lückte. Der mutmaßliche Täter Andreas V. vom Campingplatz Lückte hätte wohl schon vor 20 Jahren gestoppt werden können. Doch die Behörden verfolgten schon damals konkrete Hinweise auf den Mann nicht. Erstens... Begründung, warum taten sie das nicht? Sie hatten doch konkrete Hinweise, heißt es hier. Warum haben sie die denn nicht verfolgt? Waren sie Beihilfe zu? Strafvereitelung? Im Amt? Oder was wird das, wenn es fertig ist? Ja, aber Teufel, so ganz klar, wir brauchen endlich die Vorratsdatenspeicherung mit Hintertüren auf unserem Telefon. Ohne die ist die Polizei praktisch handlungsunfähig. Also ich meine, wenn die das da eh schon gewusst haben... Wenn die vor fucking 20 Jahren da was hätten tun können, aber offensichtlich nicht getan haben, sind also sämtliche Opfer der vergangenen 20 Jahre den entsprechenden Personen anzurechnen, als die waren da also mal mindestens billigend in Kauf nehmend tätig. So, Donnerstag, Faxzist. Polizist nach Drohfax an Anwältin vorübergehend festgenommen. Und zwar ist ein Bulle aus Mittelhessen im Rahmen der Ermittlungen zu den Drohfaxen an die Frankfurter Anwältin Seda Basay Yildiz vorläufig festgenommen worden. Er sei allerdings noch am selben Tag wieder freigelassen worden, da keine Haftgründe vorlagen und ein dringender Tatverdacht nicht nachgewiesen werden konnte, sagt eine Lautsprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Entlastet sei der Beamte aber auch nicht. Die Ermittlungen gingen weiter. Das war die Geschichte mit den NSU 2.0 Faxen, von denen man in der Tat in der letzten Zeit irgendwie nichts mehr vernommen hat. Also wenn es da Ermittlungen gibt, dann schleichen die in einem Schleichtempo voran, das schon wirklich schleichlahmarschig ist. Also wenn alle Ermittlungen immer so schleichlahmarschig sind, dann können wir damit rechnen, dass im Jahr 2100 dann vielleicht auch mal geklärt werden könnte, wer denn den Herrn Hitler ermordet hat. Hint, es könnte sich um einen Herrn Hitler gehandelt haben. Also, nee. So, dann gab es Donnerstagvormittag bei dem Einzeltäter noch 2 Festnahmen. Mordfall Lübcke, Waffen gefunden. Im Mordfall Lübcke hat es nach Informationen von NDR, WDR und einer Zeitung weitere Festnahmen gegeben. Es handelt sich dem Bericht zufolge um 2 Männer, die dem mutmaßlichen Einzeltäter Waffen besorgt haben sollen. Einer der beiden sei Vermittler gewesen, der andere Verkäufer. Und drauf gekommen sind sie, weil der geständige Verdächtige zugegeben hätte, über zahlreiche Waffen zu verfügen und offenbart hätte, wo er sie versteckt hielt. Ermittler fanden sie dann in einem Erddepot auf dem Gelände seines Arbeitgebers. So, und dann haben sie da also den Waffenverkäufer und den Vermittler festgenommen, aber das war natürlich ein Einzeltäter. Komisch, also wenn ich mich nicht böse irre, ist beim NSU-Verfahren... Abgesehen von Frau Z. Punkt, sind da Urteile ergangen wegen so komplexen Dingen wie Waffenvermittlung, Waffenverkauf. So als wäre das tatsächlich etwas, was man bestrafen sollte. Pari Haftung. Donnerstag um 10 Anschläge von Paris. Da wäre jetzt ein Verdächtiger in Deutschland festgenommen worden. Und zwar im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris von 2015 ist in Sachsen-Anhalt ein Terrorverdächtiger festgenommen worden. Der 39-jährige Bosnier wurde vor einer Woche gefasst, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Gegen ihn liege ein europäischer Haftbefehl wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Zusammenhang mit den Terroranschlägen unter anderem auf die Konzerthalle Bataclan vor. Ja. Also, ne, hier so Geschwindigkeit, nicht so gigantisch hoch. So, dann Rechtsfaschungszahl. Der Verfassungsbericht ist dann tatsächlich am Donnerstag veröffentlicht worden und Bums hat tatsächlich die Zahl richtig gehabt. Also, Gesamtzahl der Rechtsextremen belief sich im vergangenen Jahr auf 24.100, wie Bundesinnenterrorist Seehörster bei der Vorstellung des Verfassungsberichtes in Berlin mitteilte. Wie viele davon im Innenministerium arbeiten, teilte er nicht bitte, wie viele davon auf den Namen Seehörster hören würden. Wenn sie denn auf den Namen Seehörster überhaupt hören würden, teilte er auch nicht mit. Das seien 100 mehr als im Vorjahr, mehr als die Hälfte der Rechtsextremisten gelten als gewaltorientiert. Und auch bei Linksextremisten und Islamisten gab es aber Anstiege. Und zwar bei den Linksextremisten um 2.500 auf 32.000. Als gewaltorientiert gelten unverändert 9.000. Auch der islamistische Terroristismus bliebe eine Gefahr, erklärte Haldenwang weiter. Man dürfe sich nicht in Sicherheit wiegen, weil der IS sein Territorium verloren habe. Wie wäre es einmal damit? Also fangen wir als erstes an, die Rechtsterroristen, die Sie schon kennen, mal intensiv unter Beobachtung zu nehmen. Und wenn ich Beobachtung sage, meine ich nicht, Sie bezahlen da einen von deren Helfern, damit er die noch schön mit Waffen versorgen kann und ihnen mitteilen kann, wann denn die Polizei kommen wollen würde, um sie abzuholen, damit sie noch schnell untertauchen können, NSU, sondern sie machen klassische Polizeiarbeit. Oh, richtig, sie sind ja der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, der darf zwar alles wissen, aber nichts tun. Ja, ne, also ich meine, wozu sind sie denn dann da? Also, ja, natürlich gibt es immer mehr Rechtsterroristen. So, kommen wir dann mal bei der Schnüffelecke an. Telak, Meldung von Dienstag. Sicherheitsfirma Hacker-Angriffe auf Telekomnetze. In mehr als 30 Kliniken, in mehr als 30 Ländern hat der VS-israelische Sicherheitsfirma Cyberiason zufolge Hackerangriffe gegeben. Die Attacken hätten sich gegen Telekommunikationsunternehmen gerichtet. Hacker seien in die Systeme eingedrungen und hätten große Mengen an persönlichen Daten sowie Unternehmensinformationen gestohlen, teilte die Firma mit. Die verwendeten Programme deuteten auf eine Attacke aus China hin. Westliche Staaten verdächtigen China schon seit Jahren. Blafasel. Ja, das mit der Attribution. Das ist ein großer Haufen Bullshit und diejenigen, die da nicht attribuiert werden wollen, wissen, was für ein großer Haufen Bullshit das ist und wissen, was man also tun muss, um falsch attribuiert zu werden. Oder anders ausgedrückt, können sie beweisen, dass es nicht die Amis waren? Nein, ja, dann stecken sie sich ihre Attribution dahin, wo sie herkam. Von mir aus gefaltet. So, Hessfaschung. Hessischer Verfassungsschutz. Geheimakten zum NSU sollen jetzt schon 2044 entheimlicht werden. Statt die 120 Jahre, die unter dem früheren Drinnenminister Bouffier verhängt wurden. Wo ja die nicht ganz unberechtigte Frage aufkam, der geständige Verdächtige in der Lübcke-Tätigkeit, der Stefan E., der hatte Zusammenhänge zur NSU. Der ist im Zusammenhang mit der NSU in den Akten aktenkundlich gewesen. Oder anders ausgedrückt, die NSU-Akten entheimlichen und aus dem Blickwinkel betrachten, was steht denn da über den drinne und könnte man da rausfinden, was der denn so getan haben könnte und geplant haben könnte, könnte tatsächlich eine Relevanz auch in der Strafverfolgung haben. Denn, wenn wir uns doch hier als Rechtsstaat gerieren, dann sollte ihm ein rechtsstaatliches Strafverfahren zuteil werden. No? So, also ja, die hessischen Verfassungsdokumente sollen dann schon 2044 entheimlicht werden. Keine Angst, da wird keiner mehr drauf zurückkommen. Geheimdienst, NSA, speicherte nämlich wieder unzulässig Verbindungsdaten hoch.
kam es also am Donnerstag die Meldung, so, ja, also die NSA hat mal nachgeguckt und hat festgestellt, ah, sie hat schon wieder Daten, die sie gar nicht hätte haben dürfen. Huch, wo sind die denn hergekommen? Die müssen mit zugelaufen sein. Nein. Sie haben da illegal Daten kollektiert. Und wenn sie jetzt selber schon zugeben, dass sie die haben, dann haben sie die ja offensichtlich kollektiert. Brauchen sie gar nicht leugnen, dass sie die kollektiert haben. Not under this program, Sir. Not wittingly. Ja, nee, ist klar. Datenpanne. Das Überwachungsprogramm sei nicht mehr zu retten und steht ein Desaster für Datenschutz und bürgerliche Freiheiten. Da sagte Patrick Toomey von ACLU. Neue Dokumente zeigten, dass die NSA im Oktober 2018 ein weiteres Mal in unzulässiger Weise an Verbindungsdaten von VS-Bürgern gelangt sei. Ja, also ich meine, die Echauffage darüber, dass Daten von VS-Bürgern kollektiert werden, finde ich auch so als Nicht-VS-Bürger so ein bisschen lustig. Gucke ich mir an und sage, ja, wenn Ihnen jetzt bei Gelegenheit noch auffällt, dass die NSA absolut jeden immer abschnorchelt und dass der scheißegal ist, ob du nun Ami bist oder nicht. Und rein zufällig, bei den Amis dürfen sie es eigentlich nicht, aber uneigentlich hat es denn Konsequenzen? Hatte es denn in der Vergangenheit Konsequenzen? Können Sie auf Konsequenzen deuten? Mir fallen nämlich gerade keine ein. Aber dann ist es gesagt, nein, natürlich hat das keine Konsequenzen. So, machen wir die Schnüffelecke zu und die Trampelecke auf. Da hätten wir erstmal von Freitag den Iran-Schlag. Bericht, Trump soll Luftschläge gegen Iran freigegeben haben. Hatte die New York Times berichtet. Diese dann aber abrupt gestoppt. Bei der Militäraktion sollte es sich laut Bericht um Vergeltung für den Abschuss einer amerikanischen Aufklärungsdrohne durch den Iran handeln. So, also ja, da hätten also dann irgendwie die Kriegstreiber, also die offizielle Story, die sie jetzt erzählt, ist, die Kriegstreiber im Scheißenhaus hätten da also einen Angriffskrieg gegen den Iran vom Zaun brechen wollen. Und der Trampel hätte dann kurz bevor der begonnen hätte, nochmal irgendwen gefragt, wie viele Opfer denn zu erwarten seien. Und als ihm die Zahl 150 kommuniziert worden sei, hätte er gesagt, nein, das wären zu viele für ein unbemanntes Flugobjekt. Was übrigens unbemannt ist, was dem Herrn Trampel hätte bewusst sein können, hätte er denn ein Gedächtnis, denn er verkündete es selbst. Na eben, das Ganze riecht mir allerdings verdächtig nach. Irgendwo ist da ein Spin drin. Ich glaube nicht, dass der Trampel einen Krieg tatsächlich aufhalten würde. Glaube ich nicht. Von daher, dass der Trampel ausgerechnet derjenige ist, der den Krieg aufhalten soll. Sorry, nee. Nee, also das passt nicht. Das passt nicht zu dem Bild, was ich von dem habe. Von daher eben, ja, keine Ahnung, was das werden soll. So, dann in der Nacht zu Samstag. VSA, Donald Trump dementiert Vergewaltigungsvorwürfe. Und zwar hatte die Autorin E. Jean Carroll Trump in einem Beitrag für das New York Magazine bestätigt, damals, nämlich vor 23 Jahren, in einer Umkleidekabine des Luxuskaufhauses Bergdorf Gutmann über sie hergefallen zu sein. Und der Trumpel, der ließ das leugnen. Ach oh, nee, die Absurdleugnung kommt noch. Also der Trampel ließ erstmal so seine Presse, die Idioten, die blöd genug sind, tatsächlich der Presse gegenüber sich zu äußern, ein allgemeines so, nee, kann ja gar nicht sein, fallen zu lassen. Das ist übrigens nicht der erste Vergewaltigungsvorwurf, der gegen den Trampel laut wurde. So richtig aus der Nähe untersucht worden ist meines Wissens keiner von denen. Oder anders ausgedrückt, es mag ja keine Gerichtsverfahren gegen den Herrn Trampel wegen Vergewaltigung gegeben haben. Aber es gibt auch nicht wirklich irgendwo ein Nein, das wäre so nicht gewesen. So, mal ganz davon abgesehen, dass dann andere Frauen, die ihm schon vorgeworfen haben, sich ihnen gegenüber unangemessen verhalten zu haben, da sich auch zu ins Benehmen setzen und sagten, ja, so ähnlich sei es bei ihnen auch gewesen. So, dann gab es den Cyberangriff. Und zwar hat die Washington Post in der Nacht zu Sonntag verbreitet, die amerikanischen Streitkräfte hätten einen Cyberangriff ausgeführt. Und zwar unter Berufung auf informierte Kreise vermeldete die Washington Post, der Angriff am Donnerstagabend habe Computersysteme der iranischen Revolutionsgarden gegolten, die zum Abschuss und zur Kontrolle von Raketen genutzt würden. VS-Präsident Donald Trump hatte den Cyberangriff demnach genehmigt. Ja, und kurz danach furzte er in der Öffentlichkeit rum so, Das ist ja, nein, gar nicht wahr, stimmt ja alles gar nicht. Die eigentlich viel spannendere Frage ist, warum verbreiten die denn, wenn da ein Cyber-Atomwaffenangriff passiert wäre? Na, die Amis waren diejenigen, die gesagt haben, alles was Cyber ist, ist wie ein Angriff. Dann legen wir das Level doch bitte mal an ihre eigenen Tätigkeiten und sagen also unter der Voraussetzung, sie haben da tatsächlich was angegriffen. So, was wird das eigentlich, wenn es fertig wird? So, genau, die absurde Leugnung. Trump weist Vergewaltigungsvorwurf nämlich zurück. Nicht mein Typ. Verbreitet er in der Tageszeitung Tehill. Nummer 1, sie ist nicht mein Typ. Nicht ein, ich würde so etwas nie tun, aber die würde ich nicht vergewaltigen. Ja, Herr Trump, auf die Gefahr hin, dass Sie es danach erst bemerken. Das ist ein auffallend überspezifisches Dementi. Ein korrekteres Dementi würde in eine Richtung gehen, Sie würden so etwas nie tun. Sie hätten immer the greatest respect for women. Und würden sich nie alleine mit einer Frau in einem Raum aufhalten. Ach nein, das ist der Herr Penker, der sich nur mit seiner Ehefrau überhaupt alleine in einem Raum aufhalten kann. Ansonsten muss immer mindestens eine weitere Person in seiner Nähe sein. Na? Also, das gucke ich mir an und sage, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? So, erinnert ihr euch noch an die Kinderkneste? An komme ich noch drauf, wie ich das Ding letztes Jahr genannt habe, dass bei der Einreise die Kinder von ihren Eltern getrennt wurden und dann in Käfigen aufbewahrt wurden. Kindernierung. Nun, da ist am Dienstag oder in der Nacht zu Mittwoch der Chef der VS Zoll- und Grenzschutzbehörde Sanders zurückgetreten. Weil, stellt sich raus, es gibt da immer noch Kinder in Käfigen und die kriegen nichts zu essen und nichts zu trinken. Und Leute, die zum Beispiel von Taliban festgehalten wurden, verbreiteten auf Twitter, also die Taliban hätten ihnen zu essen und zu trinken gegeben. Und eine Decke. Und auch somalische Piraten hätten derartiges getan. Oder anders ausgedrückt, die VS verhalten sich weniger menschlich als Leute, bei denen man durchaus argumentieren könnte, die sind aber nicht rechtmäßig unterwegs. Und sowas, das findet da einfach mal so statt. Das wird dann mal so unter ferner Liefen weg berichtet. Und also das ist irgendwo einer deutschen Regierung Echafage gegenüber den VSA gegeben hätte. Also wenn es die gegeben hätte, dann aber sehr, sehr, sehr, sehr leise und nicht in der Öffentlichkeit. So, und einen haben wir noch. Erinnert ihr euch an Istanbul? Da gab es ja vor ein paar Wochen schon mal eine Wahl, wo ein Oppositionskandidat den Posten des Bürgermeisters gewonnen hat, woraufhin dann die AKP dann große Wellen machte und die Wahl anfocht, damit die dann am vergangenen Wochenende nochmal stattfinden sollte. Nun, die Wahl fand statt und gewonnen hat der türkische Oppositionspolitiker İmamoğlu. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt er mit 54% vorn, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Der Kandidat der Regierungspartei AKP Yildirim kommt demnach auf rund 45% und gestand seine Niederlage bereits ein. So, das Ganze, also bei der zweiten Wahl hat er tatsächlich einen größeren Vorsprung als bei der ersten Wahl. Und also mir wäre zumindest nicht begegnet, dass es da jetzt nochmal wieder irgendwie Gewese gäbe, dass man dem jetzt doch die Wahl doch wieder noch irgendwie mit Trick aberkennen könnte, weil also zumindest denselben Trick wie beim letzten Mal können sie ja wohl kaum machen. Der wäre ein bisschen zu offensichtlich. Und keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. So, und dann haben wir die halbe Stunde voll und kommen deswegen in der Musikecke an. Die Musikecke, die geht hier los mit PS22 von 2015, dem Titel Boom Clap, 2 Minuten 28. Ist der dann lang für euch, auf und in die Ohren? Und danach gibt es den Küppersbusch zur Gauk-Forderung aus dem schönen Morgen vom 17. Juni in 4 Minuten 28. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar am kompiblog.de und dem Eintrag zu Kompott 711 Teil 1 einzustellen, wenn das Blog denn nicht gerade irgendwie schlimm nicht erreichbar ist. Connection refused und V6 macht er dann auch nicht mehr und dann kann ich einmal die Fritzbox neu connecten. Whatever. So, jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Altbundespräsident Joachim Gauck hat in einem Spiegel-Interview vor einem neuen Nationalismus gewarnt und zugleich für eine, Zitat, erweiterte Toleranz in Richtung rechts, Zitat Ende, geworben. Konkret rät Gauck dazu, auch Grautöne zu sehen, nicht immer nur schwarz und weiß. Wir müssen zwischen rechts im Sinne von konservativ und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden. Gauck befeuert damit eine Debatte, die vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und in Thüringen noch interessant werden könnte.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Hat Altbundespräsident Joachim Gauck recht mit seiner Forderung, mehr Toleranz gegenüber dem konservativen oder rechtskonservativen Spektrum zu zeigen?
Ja, natürlich. Er hat ein neues Buch raus, es erscheint dieser Tage, es heißt Toleranz einfach schwer und hat jedes Recht, im Spiegel, bei Radio 1 und bei allen Medien, die sich daran ein Beispiel nehmen, Werbung zu machen für seine neue Schwarte. Muss ja irgendjemand kaufen.
Trotzdem bleiben wir doch mal an dem Punkt. Also ich kann mich erinnern, ich bin alt genug, Sie damit auch, Herr Küppersbusch, dass wenn man von rechts gesprochen hat, dann war im Prinzip die CDU gemeint. Also das war, die CDU ist eher eine rechte Partei, die SPD eher eine linke Partei, so hat man das früher gesagt. Und irgendwann wurde der Begriff rechts gleichgesetzt mit rechtsradikal.
Ja, das ist so ein bisschen der Elefant im Raum oder eigentlich ist es eine ganze Herde von Elefanten. Gauck sagt, die CDU ist sozialdemokratischer geworden und seitdem sind Leute, die früher Alfred Dräger oder Franz Josef Strauß wählen konnten, heimatlos geworden und deswegen müsse zwischen stramm konservativ, rechtsextremistisch und rechtsradikal unterschieden werden. Da wirft er nochmal ein Streichholz in einen ohnehin schon glimmenden Strohhaufen. Die Landtagswahlen in den drei Bundesländern sind angesprochen, wo die AfD sich Hoffnung machen kann, stärkste Fraktion zu werden. Und schon lodert die Stichflamme auch auf. Der Vertreter der Arbeitnehmergruppe im Bundestag, Uwe Schummer, sagt, also das Problem bei der AfD ist doch nicht, dass sie schwer konservativ ist, wie Gauck sagt, sondern sie ist völkisch-nationalistisch. Dagegen tritt dann die Werteunion an, also ein konservativer Flügel in der konservativen Partei. Da sagt der Vorsitzende Alexander Mitsch, wenn die AfD heute Positionen vertritt, die früher CDU-Positionen waren, dann sind sie deshalb nicht falsch. Und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, bangend vor seiner Wahl im Herbst, sagt, nee, finden wir dufte, was Gauck sagt, Patriotismus, Heimatliebe, feine Sache. Also der Streit, den Gauck da zitiert, der bricht jedenfalls schon mal los und in der Union sind sich längst nicht alle einer Meinung.
Ja, und ist das dann der falsche Streit? Weil Sie haben in Ihrer ersten Antwort so gesagt, naja, der will halt ein Buch verkaufen, was ich auch vermute und wir sollten eine ganz andere Diskussion führen?
Es hilft mir nichts. Es hilft mir nichts, wenn Herr Gauck sagt, ja, die Abgeordneten, das ist doch politisch nicht nützlich, wenn sie jeden Kandidaten der AfD zum Vizepräsidenten des Bundestags ablehnen. Dann fragt der Spiegel zurück, ja, würden Sie sich denn zum Beispiel mit Alexander Gauland, dem AfD-Chef, auf ein Podium setzen? Sagt er, nö, ich kann nicht tolerieren, dass er sich von extrem Rechten unterstützen lässt. Was hilft mir die Handreichung des stillgelegten Bundespräsidenten, wenn sie so zweideutig ist? Joachim Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Er war eigentlich eine Erfindung von Jürgen Trittin und Sigmar Gabriel, die CDU ärgern wollten, indem sie einen Kandidaten präsentieren, der noch rechter ist als alles, was die CDU selber auf die Strecke bringt. Deswegen musste Christian Wulff durch drei Wahlgänge 2010 und wurde 2012 dann abgesägt und durch Joachim Gauck ersetzt. Und Gauck hat in seiner Amtszeit sehr viel über die Remilitarisierung Deutschlands gesagt. Er hat gesagt, diese friedenssüchtigen Deutschen, die sind glückssüchtig. Er hat die Welt erschrocken, als er zum 70. Jahrestag des Überfalls auf Polen davon sprach, sich wirtschaftlich und militärisch neu einzustellen gegenüber Russland, mehr Verantwortung übernehmen. Sprich, in dieser Amtszeit, in der das ominöse Jahr 2015 lag und wir darüber hätten reden müssen und Hilfe eines Staatsoberhauptes es gebraucht hätten, wie wir mit dieser Lage umgehen, hat er über mehr Mut zum Krieg gesprochen. In der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt. Und jetzt funktioniert er halt einfach nochmal so, wie Trittin und Gabriel ihn damals gemeint haben. Mag sein, dass er nicht viel nützt, aber er macht auf jeden Fall Ärger in der CDU.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.